Bevor es weitergeht, Werbung in eigener Sache.
Hand aufs Herz, wenn ich dich frage, wie hoch deine tatsächliche Rentenlücke ist und wie du sie schließt, kennst du die Antwort? Die allermeisten Frauen kennen sie nicht. Nicht aus Desinteresse, sondern weil das Thema Altersvorsorge sich anfühlt wie ein Berg, vor dem du seit Jahren stehst. Geburtstag für Geburtstag, Neujahr für Neujahr. Und gerade in Zeiten, in denen eine Krise die nächste jagt, wird der Berg gefühlt nur größer. Und das ändern wir jetzt gemeinsam in 4 Tagen. Vom 18. bis zum 21. Mai läuft mein kostenloses Online-Training jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr. Darin zeige ich dir kostenlos meine 3 Strategien, mit denen du deine Altersvorsorge selbstbestimmt regelst, ein für alle Male und sicher investierst, in unter einer Stunde Aufwand pro Jahr und ohne dass Mathe je dein Lieblingsfach gewesen sein muss. Meins war es übrigens auch nicht. So stehst du zukünftig jeder Krise gelassen gegenüber. Und on top gibt's mein Workbook zum Training, meine Crash-Checkliste und ein Geschenk im Wert von mehreren 100 €. Also sicher dir jetzt deinen Platz unter madamoneypenny.de/training oder über den Link in den Shownotes und ich freue mich sehr auf dich.
Jetzt geht's weiter mit der Folge.
Wir Deutschen lieben es, so irgendwelche Steuern zu sparen. Oh, jetzt haben wir 4.000 € Steuern gespart. Well, wir haben auch 80.000 € nicht verdient, die wir eigentlich verdienen könnten. Aber hey, wir haben 4.000 € Steuern gespart. Das ist so irgendwie so sinnlos. Dieser Denkfehler ist, die Steuerersparnis an erste Stelle zu setzen versus das Gesamtfamilieneinkommen an erste Stelle zu setzen. Kurzer Test. Wer von euch ist aktuell in Steuerklasse 3 oder 5? Und wer von euch weiß, was das eigentlich bedeutet in Zahlen für das eigene Einkommen, für die eigene Rentenversicherung, eigene Altersvorsorge, eigene finanzielle Eigenständigkeit und Vermögensaufbau? Ich vermute mal, die meisten können die erste Frage nach der Steuerklasse noch beantworten. Bei der zweiten wird schon sehr, sehr dünn. Und genau da setzen wir heute an. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat in den letzten Wochen das Ehegattensplitting zum Thema gemacht, was uns erstmal ja sehr freut. Die Reaktionen darauf waren laut, emotional und meistens an der, wie ich finde, eigentlichen Frage vorbei. Denn die eigentliche Frage lautet nicht, ist das Splitting gut oder schlecht, sondern die Frage lautet fürs Individuum, profitierst du hier wirklich oder zahlst du persönlich einen Preis, den du bisher vielleicht gar nicht so richtig gesehen hast? Daher erfährst du in dieser Folge, wie das Ehegattensplitting wirklich funktioniert, und zwar mit Zahlen und nicht mit irgendwelchen politischen Floskeln. Warum Steuerklasse 3 und 5 für dich als die Person mit dem niedrigeren Einkommen meistens ein sehr, sehr schlechter Deal ist, was Klingbeil konkret plant und wo aber auch die politischen Grenzen dieser Reform liegen. Und wir waren eingeladen ins Finanzministerium zu einem Gespräch mit Lars Klingbeil. Ich war leider verhindert, aber unsere Leiterin der Finanzberatung, Dr. Sinem Nunes, hat mich sehr, sehr gebührend vertreten. Ihr kennt sie ja auch schon von Instagram und unsere Kunden kennen sie auch aus den Live-Calls in Advanced Assets. Und sie ist also ins Finanzministerium gereist und hat Lars Klingbeil Fragen gestellt. Und dieses Kurzinterview hört ihr auch hier in dieser Folge. Außerdem schauen wir uns an, welche persönlichen Kosten dieses aktuelle Modell für sehr, sehr viele Frauen hat. Stichwort Rente, Abhängigkeit und so weiter. Unsere 5 politischen Forderungen, die wir bei Madame Moneypenny stellen. Und was du jetzt ganz konkret tun kannst, auch ohne auf politische Reformen aus Berlin zu warten. Diese Folge ist vor allem für dich, wenn du verheiratet bist oder in fester Partnerschaft und ja, wenn einer von euch beiden weniger verdient und du dir nicht so richtig sicher bist, ob diese steuerliche Aufteilung, in die man ja auch irgendwie so reinrutscht, weil macht man halt so, die ihr gewählt habt, wirklich in deinem Interesse ist. Denn man muss nicht Steuerklasse 3 und 5 machen, kann auch 4 und 4 machen, dazu später noch mehr. Denn das Ehegattensplitting ist eines der am wenigsten verstandenen und gleichzeitig folgereichsten Steuerprivilegien in Deutschland, besonders für Frauen. Und nach dieser Folge verstehst du, wie das Ehegattensplitting deine Finanzen beeinflusst und warum ein einfaches Abschaffen des Ehegattensplittings auch nicht ausreicht. Und jetzt gehen wir rein. Bevor wir gleich richtig in die Folge starten, vorab noch eine kurze Erläuterung, denn es geht um 2 Sachen, die in der Debatte ums Ehegattensplitting oftmals in einen Topf geworfen werden. Und zwar das Ehegattensplitting auf der einen Seite und die Steuerklasse 3 und 5 auf der anderen Seite. Wichtig ist zu verstehen, das sind nicht zwei Begriffe für dieselbe Sache. Es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, es hat beides was mit Steuern zu tun, aber die Mechanismen sind unterschiedliche. Und auch die Ziele sind unterschiedliche. Also so typische Irrtümer sind zum Beispiel, wir haben Steuerklasse 3 und 5, das heißt, wir profitieren ja vom Ehegattensplitting. Oder wenn die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden, ist das Ehegattensplitting weg. Oder wir bleiben in 3 und 5, da sparen wir Steuern. Das klingt erstmal so plausibel, aber das ist faktisch falsch. Und deswegen jetzt kurz 4 Punkte, um das einmal vernünftig fachlich einzuordnen. Also erstens, das Ehegattensplitting ist ein Steuertarif. Die Steuerklasse, 3 und 5, 4 und 4, was auch immer, ist eine Lohnabrechnungsmechanik. Das sind zwei unterschiedliche Hebel im deutschen Steuerrecht. Das Ehegattensplitting bestimmt, wie viel Steuern ihr als Paar am Ende des Jahres tatsächlich zahlt. Ja, nämlich indem die Einkommen addiert werden, halbiert werden, besteuert und so weiter. Wie genau das funktioniert, erkläre ich gleich noch. Aber wichtig ist jetzt erstmal, das ist die echte finale Steuerlast. Ja, wie das genau funktioniert, erkläre ich noch in der Folge. Das ist also das Splitting. Ja, das ist sozusagen der Steuertarif. Die Steuerklasse bestimmt nur, wie viel Lohnsteuer dir Monat für Monat von deinem Brutto abgezogen wird. Das heißt, die Lohnsteuer ist nichts anderes als eine Vorauszahlung auf die echte Jahressteuer. Wie bei der Stromrechnung, das ist ein Abschlag. Du zahlst nicht einmal im Jahr einen großen Batzen, sondern du zahlst Monat für Monat einen kleineren Betrag. Und am Jahresende wird dann abgerechnet. Und entweder du bekommst was zurück oder du musst was nachzahlen. Ja, es ist auch vollkommen wurscht, ob ihr in Steuerklasse 3 und 5 seid oder in Steuerklasse 4 und 4. Ihr zahlt die gleichen Steuern. Das ist nämlich Punkt 2. Welche Steuerklassenkombination ihr habt, ändert nichts an eurer tatsächlichen Steuerlast. Gar nichts. Ob ihr 3 und 5 habt oder 4 und 4 oder 4 und 4 mit Faktor, whatever. Am Ende des Jahres zahlt ihr als Paar exakt denselben Betrag an Einkommensteuer, egal welche Steuerklassenkombination ihr euch aussucht. Was sich ändert, ist, wann ihr das zahlt. Monatlich verteilt oder eben als Nachzahlung oder mit Erstattung. Das heißt, hier geht es nur um eine Cashflow-Frage. Hier ist nicht die Frage, wie viel Steuern zahle ich, sondern wann zahle ich die? Wie hoch ist mein Abschlag und wie hoch ist entsprechend dann auch meine Rückerstattung oder meine Nachzahlung? Bringt uns zu Punkt 3. Was bringen die Steuerklassen 3 und 5 denn dann überhaupt? In der Kombi 3 und 5 bekommt die besser verdienende Person monatlich mehr Netto aufs Konto. Die gering verdienende Person, fast immer die Frau, sieht auf der Gehaltsabrechnung weniger. Aber das Geld, das ihr dadurch monatlich mehr habt, in Anführungsstrichen, müsst ihr ziemlich oft am Jahresende auch wieder abdrücken. Ja, das ist dann die Steuernachzahlung. Bei der Kombi 3 und 5 sind Paare auch zur Abgabe einer Steuererklärung gesetzlich verpflichtet. Genau aus diesem Grund. Ne? Also again, dadurch spart ihr keine Steuern. Ihr zahlt das Gleiche wie in anderen Kombinationen auch. Der Weg dahin ist einfach nur ein anderer. Punkt 4. Wie spare ich denn dann jetzt Steuern, wenn nicht durch die Steuerklasse? Das passiert eben mit dem Ehegattensplitting, nicht mit der Steuerklasse. Der Splitting-Vorteil entsteht durch den progressiven Steuertarif. Je größer die Einkommensdifferenz beim Paar, desto größer der Vorteil. Bei zwei gleichverdienenden PartnerInnen gibt es Null-Effekt, egal welche Steuerklasse ihr habt. Und das ist auch der Punkt, an dem es interessant wird, politisch, denn Lars Klingbeil, um den es ja auch in dieser Folge geht, will ans Ehegattensplitting ran, also an die echte Steuerlast. Die Ampelkoalition wollte beispielsweise an die Steuerklassen ran, 3 und 5 abschaffen, also nur die Lohnabrechnungsmechanik, was am Ende vollkommen, am Ende des Jahres wurscht ist. Ja, nur der Weg dahin, wie wir gelernt haben, ist ein anderer. Das ist gescheitert von der Ampelkoalition, wird es nicht geben, ist nicht auf der Tagesordnung. Aber auch das sind zwei verschiedene Reformen, zwei verschiedene Hebel. Und die Frage, ja, die auch durch diese Folge jetzt euch sich durchziehen wird, die richtige Frage ist nicht, wie spare ich am meisten Steuern? Dazu hört ihr gleich noch eine Rant von mir. Ja, ihr kriegt mal wieder einen richtigen Natascha-Rant zum Thema Steuern sparen. Denn die meisten fragen sich, wie spare ich am meisten Steuern? Wie spare ich am meisten Steuern und optimieren auf die Steuerlast? Die eigentliche Frage ist aber, wie viel bleibt am Ende für mich übrig? Netto in Vermögen, in Rentenansprüchen, in finanzieller Eigenständigkeit. Das hat nichts mit den Steuern zu tun. Ja? Ich kann Steuern sparen und am Ende aber weniger Geld haben, zur Verfügung haben, als wenn ich mich anders aufstellen würde, mehr verdienen würde, dann zahle ich auch mehr Steuern. Ja, well, aber ich habe dann auch unterm Strich mehr Geld zur Verfügung. Und das verwechseln so viele. So viele optimieren auf die Steuerlast. Ihr müsst aber auf euer Einkommen optimieren. Das, was bei euch am Ende des Monats unterm Strich hängen bleibt. Und die ganze Steuerspargeschichte steht auf einem ganz anderen Blatt. Und oftmals ist das nämlich genau diese Denkfalle, in denen viele Frauen und auch viele Paare tapsen, dass sie sagen, da haben wir aber Steuern gespart. Naja, euer Familieneinkommen hätte aber auch größer sein können. Wenn ihr euch anders aufgestellt hättet, dann hättet ihr weniger Steuern gespart, hättet ihr 4.000 Euro mehr Steuern bezahlt. Aber ihr habt insgesamt 80.000 Euro mehr auf dem Konto. Und darum soll es nämlich jetzt auch in der Folge gehen. Und deswegen gehen wir jetzt direkt rein. Das Ehegattensplitting ist dieser Tage wieder in aller Munde und unsere SINIP war letzten Monat auf Einladung des Bundesfinanzministers bei Lars Klingbeil zu Gast auf der Agenda, genau dieses heiß diskutierte Thema aktuell. Und zu diesem Thema durften wir Lars Klingbeil Fragen stellen, die uns und euch als Madame Moneypenny Community bewegen. Vorab, es war ein super konstruktiver Austausch und ich denke, wir haben eure Stimmen genau dorthin gebracht, wo die Gesetze und wo die Strukturen von morgen gemacht werden. Aber bevor wir zu SINIP und Herrn Klingbeil kommen, lass uns erstmal klären, worüber wir hier eigentlich gerade die ganze Zeit reden. Denn die meisten Menschen, mit denen ich über das Ehegattensplitting spreche, können es nicht so wirklich erklären. Es ist, ja, natürlich sind wir 3 und 5. Ich sage, ja, aber warum denn natürlich? Es ist so dieses, als ob das so Gott gegeben wäre, dass das die richtige Wahl ist, dass man das halt so macht. Und da steckt auch ein riesengroßer Denkfehler für die gesamten Familienfinanzen übrigens drin. Aber dazu später mehr. Und die meisten wissen dann, dass sie irgendwie weniger Steuern zahlen. Aber warum und wer überhaupt weniger Steuern zahlt und wer mehr Steuern zahlt, das ist wirklich den allerwenigsten klar. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie funktioniert das Ehegattensplitting eigentlich? Also das Ehegattensplitting ist ein Steuermodell, das verheirateten Paaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften ermöglicht, gemeinsam veranlagt zu werden. Nochmal wichtig, hierbei geht es nicht darum, sind Kinder im Spiel oder so. Allein das Verheiratetsein oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft zu sein, qualifiziert für einen entsprechenden Steuervorteil in Deutschland. Und dieser Mechanismus funktioniert in 4 Schritten. Punkt 1. Die Einkommen beider Partnerinnen werden addiert. Punkt 2. Die Gesamtsumme dessen wird halbiert. Wir machen gleich noch ein Beispiel, keine Angst. Auf diese Hälfte wird dann die Einkommensteuer berechnet. Und das Ergebnis daraus wird anschließend wieder verdoppelt. Das nennt sich dann der Splitting-Tarif. Wir machen jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ja, hier unser lieber Markus verdient nach allem, was er so absetzen kann und so weiter, 80.000 Euro im Jahr. Seine Frau Katrin, 0 Euro im Jahr, weil sie arbeitet zu Hause unbezahlt, kümmert sich um alles, hält Markus den Rücken frei, dass er seine 80.000 mit nach Hause bringen kann. Ohne Ehegattensplitting, ja, zahlt Markus auf die 80.000 Euro den ganz normalen Einkommensteuersatz ohne Pipapo von ungefähr so 21.000 bis 22.000 Euro. Mit Splitting passieren genau die 4 Schritte, die ich vorhin erklärt habe. Mit dem Splitting werden die 80.000 Euro genommen und Katrins 0 Euro addiert. Das können in diesem Fall, es können auch 20.000 Euro von Katrin sein oder 30 oder 40 oder was auch immer, ja. Und dann halbiert. Also 80.000 Euro plus 0 Euro gleich 80.000 Euro durch 2 gleich 40.000 Euro. Und auf diese 40.000 Euro fallen dann ungefähr 8.500 bis 9.000 Euro Steuern an. Diese, sagen wir mal 9.000 Euro, werden dann wiederum verdoppelt, ja, und es ergeben sich 18.000 Euro an Steuern. Der Unterschied ist also, als Ehepaar zahlen sie also ungefähr 4.000 Euro weniger Steuern, ja, als würde das Ehegattensplitting jetzt nicht angesetzt werden. Das heißt, Markus spart sich hier 4.000 Euro Steuern. Wichtig hierbei zu verstehen ist aber, das Splitting spart nur dann Steuern, wenn die Einkommen ungleich sind. Wenn beide Partner jeweils 40.000 Euro verdienen oder 80.000 Euro oder was auch immer, gibt es einfach keinen Effekt, weil dann durch 2 und wieder addieren, es kommt aufs Gleiche raus. Interessant ist es halt, je größer die Lücke zwischen den beiden Einkommen ist, ja. Das heißt, hier besteht ein ganz klarer, systemgemachter Anreiz für einen der Partner, und das ist nun mal meistens leider die Frau, ihr Einkommen im besten Fall auf null zu reduzieren, weil dann der Steuervorteil am größten ist. Für Markus wohlgemerkt. Und das finde ich einen der größten Denkfehler, der dahinter steckt. Denn, also was meine ich damit? Viele verwechseln einen Steuervorteil mit einem echten finanziellen Vorteil. Was meine ich damit? Das Ehegattensplitting belohnt zwar steuerlich, ja, wenn eine Person weniger oder gar nichts verdient. Aber das heißt ja nicht, dass am Ende insgesamt mehr Geld da ist für die ganze Familie. Im Gegenteil, das Familieneinkommen ist immer höher, wenn beide arbeiten. Ganz logisch, ja. Markus 80.000, Katrin 80.000 sind 160.000 Euro versus nur Markus 80.000. Ja, dann hat Markus jetzt noch 4.000 Euro Steuern gespart, weil Katrin nicht auch 80.000 Euro verdient. Aber das Gesamtfamilieneinkommen ist einmal in der einen Version nur 80.000 Euro, weil nur Markus Geld verdient. Und in der anderen Version ist es 160.000 Euro, weil Katrin auch 80.000 Euro verdient. Und das finde ich so crazy, ja, wir Deutschen lieben es, so irgendwelche Steuern zu sparen. Oh, jetzt haben wir 4.000 Euro Steuern gespart. Well, wir haben auch 80.000 Euro nicht verdient, die wir eigentlich verdienen könnten. Aber hey, wir haben 4.000 Euro Steuern gespart. Das ist so irgendwie so sinnlos, ja. Also das Familieneinkommen ist immer höher, wenn beide arbeiten. Der Steuervorteil kann ja nie höher sein als das Einkommen, ja, weil die Steuer auf einen Teil des Einkommens anfällt. Es ist vollkommen sinnfrei, ja, wie bei einer, keine Ahnung, jetzt eine Steuerberatung zu beauftragen für 350 Euro, um am Ende 120 Euro Steuern zu sparen, ja, oder am Jahresende nochmal irgendwie wahllos Büroausstattung zu kaufen und irgendwelchen anderen Kram zu kaufen als Selbstständige von mehreren hundert Euro oder so, weil es dann eine Steuersparnis für 35 Euro gibt. Ja, wir müssen uns mal davon lösen, dass der einzige Sinn in unseren Finanzen ist, Steuern zu sparen. Unser Ziel ist immer noch, am meisten Geld zu verdienen, wie es denn halt geht, um ein Vermögen aufzubauen, ja, und nicht Steuer zu sparen. Nochmal, wenn beide zu 80.000 Euro Verdienst arbeiten, hat die gesamte Familie 160 und eben nicht nur 80. Ja, dann spart ihr nicht 4.000 Euro Steuern. Wow, who fucking cares? So, ihr habt einfach das doppelte Familieneinkommen. Ich weiß, es ist nicht alles immer so einfach, aber ich meine es rein in der Theorie, dieser Denkfehler. Dieser Denkfehler ist, die Steuerersparnis an erste Stelle zu setzen versus das Gesamtfamilieneinkommen an erste Stelle zu setzen. Ja, und das finde ich so crazy in den Unterhaltungen, die ich dann so habe oder Dinge, die ich auch so lese, wo ich denke, wow, ja, ihr spart lieber Steuern anscheinend, auch wenn ihr dadurch insgesamt weniger Geld habt. Aber Hauptsache, wir haben Steuern gespart. Und das ist so ein, wie ich finde, krasser Denkfehler, von dem wir uns lösen müssen. Auch wir Frauen, ne? Wenn der Partner sagt, ja, aber dann sparen wir Steuern. Naja, Markus, toll, dass wir 4.000 Euro Steuern sparen. Wir könnten aber auch, selbst wenn Katrin, sag mal, nur 60.000 Euro mit, oder nur 40 oder was auch immer noch mit verdienen würde, ja, wäre das Familieneinkommen einfach viel, 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 viel höher, als was du jemals mit irgendeinem Steuervorteil rausholen kannst. Also ja, hier vielleicht, also das ist vielleicht nochmal so ein schönes Argument für euch, wenn ihr ein Gespräch in eurer Familie oder mit wem auch immer sucht, mit eurem Partner, Partnerin zu sagen, na, das ist, Steuern sparen kann nicht unsere oberste Priorität sein. Wir sollten darauf optimieren, das Familieneinkommen zu erhöhen, und zwar so, dass beide ein vernünftiges Vermögen aufbauen können, ja. Was bedeutet dieses Konstrukt jetzt für uns Frauen ganz konkret? Das Splitting wurde in den 1950er Jahren eingeführt. Natürlich. Und für die typische Ehe. Ja, die typische Ehe ist, es gibt einen Hauptverdiener und eine Frau, die unbezahlt zu Hause arbeitet. Dafür war es ja sozusagen, dafür war es gemacht, dafür hat es halt auch funktioniert. Ja, das war das Gesellschaftsmodell dieser Zeit. Und das Steuersystem hat es halt gefördert. Ja, macht, also, vor knapp 100 Jahren hat das auch Sinn gemacht. Das Problem, ja, also was heißt das Problem? Das Schöne ist ja auch daran, die Gesellschaft hat sich verändert, dieses Steuersystem aber nicht. Und das hat halt konkrete Folgen, und zwar besonders für uns Frauen. Erstens, das Splitting schafft einen Anreiz, zu Hause zu bleiben. Sollte es vor knapp 100 Jahren oder 80 Jahren ja auch, 70 Jahren, 80 Jahren ja auch, fair enough, fast forward, es ist das Jahr 2026, ja, und da kann es keinen finanziellen Anreiz geben, zu Hause zu bleiben, ja. wie sieht dieser finanzielle Anreiz aus? Wenn eine Person bereits viel verdient, ja, wird das zusätzliche Einkommen der zweiten Person relativ hoch besteuert. Und gleichzeitig sinkt dann der Splitting-Vorteil, je mehr die zweite Person dazu verdient. Ja, haben wir gerade ein Beispiel. Das bedeutet, für viele Frauen lohnt sich die Mehrarbeit steuerlich nicht. Wie gesagt, nur steuerlich. Fürs Familieneinkommen natürlich. Natürlich lohnt es sich immer, wenn jemand noch mit dazu verdient. Aber für den steuerlichen Anreiz, und wir Deutschen denken anscheinend hauptsächlich in Steuern, macht es natürlich keinen Sinn. Und das ist ja auch oft das Argument, ne, dann in Ehen oder in Partnerschaften, dass man sagt, ach Schatz, ja, also, nee, das lohnt sich, also da haben wir unterm Strich, haben wir ja gar nicht viel mehr davon. Das ist ja irgendwie besser, wir sparen irgendwie noch ein bisschen Steuern und so. Und klar, das ist natürlich jetzt kein Zufall, dass dieses System so funktioniert. Das ist natürlich ein eingebauter Mechanismus sozusagen, der Frauen wirklich bremst, vernünftiges Geld zu verdienen. Folge 2. Ungleiche Einkommen bedeuten ungleichen Vermögensaufbau. Wer weniger oder gar nicht erwerbstätig ist, baut logischerweise weniger Rentenansprüche auf. Und das ist auch der Preis, den ich im Intro meinte, ja, der Preis, den ihr zahlt. Ja, für Steuern sparen ist ein enormer hinten raus. Es ist ein enormer Preis, den ihr alleine, weil euer Mann spart die Steuern sozusagen, weil ihr nicht arbeiten geht, dazu später noch, baut ihr weniger Rentenansprüche auf. Ihr zahlt weniger ein, ihr habt keine Kohle im Vermögen aufzubauen und so weiter. Wer weniger verdient, kann weniger investieren, weniger sparen, weniger absichern, logisch, ja. Und so wird diese finanzielle Abhängigkeit vom Partner, die wird manifestiert. Das ist eine richtige Abwehrspirale über die Jahre immer mehr. Im Fall einer Trennung oder Scheidung, ja, wird es dann sehr, sehr brutal sichtbar. Und solche Frauen haben wir bei uns in dem Programm, auch oft im Mentoring-Programm. Dann ist die Punkt richtig am Dampfen. Und dann fragt euch, wo die letzten 10, 20 Jahre eigentlich geblieben sind. Wer weniger Netto hat, baut weniger Vermögen auf. Hier ein Beispiel, was nur 100 Euro im Monat für einen Unterschied sind. Wer 40 Jahre lang 200 Euro pro Monat anlegt, zu 7%. 40 Jahre lang, ja, das ist ein schöner Horizont, 200 Euro, hat am Ende ein bisschen über 500.000, 524.000 Euro. Wer dieselben 40 Jahre lang nur 100 Euro anspart, die Hälfte, nur 100 Euro Differenz im Monat, hat rund 262.000 Euro. Das ist die Hälfte. Das ist ungefähr die Hälfte, liebe Freunde. Der Unterschied sind 100 Euro im Monat. Ja, so viel zu Kleinkram macht auch ein bisschen. Ja, die 100 Euro, na, ist ja nicht so schlimm und so weiter. Naja, kommt drauf an, was du mit den 100 Euro machst. Du kannst daraus 500.000 machen, my friend. So, ich finde, das sind immer so Zahlen, wo man sich so denkt, wow, krass, ja. Und ich finde, deswegen sage ich immer so, know your numbers, weil das sind so Zahlen, da kann doch kein Mensch dagegen argumentieren und sagen, ja, die 100 Euro, naja, meine Güte, ob wir die jetzt haben oder ob wir die jetzt nicht haben. Doch, ob wir die haben oder ob wir die nicht haben, entscheidet darüber, über Altersarmut oder halt nicht Altersarmut. Ja, entscheidet über viele Hunderttausende von Euro, die ihr alle braucht in der Rente, die ihr alle sowas von nötig habt in der Rente, das wisst ihr alle gar nicht, wie nötig ihr das habt. Ja, also führt bitte diese Diskussionen um fucking 100 Euro, die ja keinen Unterschied machen. Sie machen einen wahnsinnig großen Unterschied. Ja. Punkt Nummer 3, die Folge Nummer 3, Steuerklasse 3 und 5 verstärken einfach dieses Problem. In der Praxis wählen viele Paare diese Kombination 3 und 5, ja, also 3 für den Hauptverdiener, 5 für den Geringverdiener. Das ist halt nun mal fast immer die Frau. Ja. Und wie gesagt, in Steuerklasse 5 wird das Gehalt der Frau optisch sehr, sehr mickrig. Auf dem Papier, auf der Gehaltsabrechnung, auch sozusagen in der Wahrnehmung. Ne? Daher kommt das ja dann, oh ja, lohnt sich ja gar nicht. Das beeinflusst also nicht nur das Netto, das jeden Monat ankommt, es beeinflusst auch, wie Frauen ihren eigenen finanziellen Beitrag wahrnehmen. Ja, und wie auch von anderen wahrgenommen wird. Wie viel ist meine Arbeit eigentlich wert? Ja, als Geringverdienerin mit den nur 450 Euro. Ach, Schatz, brauchst du doch gar nicht machen. Das ist schon so ein Machtverhältnis. Das ist schon so eine Abwertung von dessen, was die zweite Person auch mit einbringt. Und nochmal, wir wollen das Familieneinkommen erhöhen und so groß wie möglich machen und nicht das Machtverhältnis so groß wie möglich einen Unterschied reinmachen, ja? Und auch nicht die Steuersparnis so groß wie möglich machen. Wir wollen das Familieneinkommen maximieren. Also, das verursacht finanzielle Abhängigkeiten. nicht allein, das ist mir auch klar, aber es stabilisiert sie und es subventioniert sie. Und nochmal, wer mehr verdient, zahlt im Ehegattensplitting weniger Steuern, hat mehr Netto, ja, das in Vermögenswerte fließen kann. Der ökonomische Effekt aber ist eine doppelte Dynamik und ich finde, das wird oftmals auch übersehen oder so ein bisschen kleingeredet. Wer in der Ehe mehr verdient, wird reicher. Markus hat seine 80.000 Euro. Klar, ich weiß, damit wird die Familie ernährt und so weiter und so fort. Aber es ist erstmal sein Geld. Wenn er die Familie damit nicht ernähren will, muss er die Familie damit auch nicht ernähren. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass bei Markus auch noch schöne ETF-Sparpläne und Rentenversicherung und so weiter irgendwie alles mal läuft. Wer in der Ehe mehr verdient, wird reicher. Und zwar allein dadurch, dass die weniger verdienende Person ärmer wird. Der Splitting-Vorteil ist am größten. Und ich kriege den Splitting-Vorteil nur, wenn ich erstens verheiratet bin und zweitens, wenn meine Frau kein Geld verdient. Wenn das nämlich der Fall ist, ja, wenn die Einkommen ungefähr gleich hoch sind, dann habe ich halt keinen Splitting-Vorteil. Ja? Das heißt, die mehr verdienende Person zahlt weniger Steuern, als wenn sie nicht verheiratet wäre. Wenn Markus Single wäre, müsste er den ganzen normalen Steuersatz sein von und seine 22.000 Euro abdrücken. Die mehrverdienende Person zahlt weniger Steuern, als wenn sie nicht verheiratet wäre. Die geringverdienende Person zahlt mehr Steuern, als wenn sie nicht verheiratet wäre. Katrin, wenn die 20.000 Euro mal nach Hause bringt, ja, die wird hart besteuert. Das wird hart besteuert. Viel mehr besteuert, als wenn sie nicht verheiratet wäre. Dann wird sie einfach den normalen Steuersatz zahlen auf ihr Gehalt. Also, in den meisten Fällen, die Männer gewinnen durch die Ehe und Frauen verlieren. Es ist das gleiche Konstrukt. Der eine gewinnt, der andere verliert. Und Markus gewinnt nur, weil Katrin verliert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, das haben die wenigsten so plakativ vor Augen, dass dieses System nur in diesem ungleichen Machtverhältnis, in dieser Ungleichheit wirklich funktioniert. Und nur dadurch, dass eine Person wenigstens bis gar nichts verdient, ja, kann die andere Person reicher werden. Und nehmt das Argument bitte gerne mit in eure Diskussion zum Thema Ausgleichszahlung. Und jetzt kommt aber noch mein persönlicher Oberknaller. Es waren schon ein paar Oberknaller drin, wie ich finde. Aber mein persönlicher Oberknaller, mein persönlicher Wut-Oberknaller ist derjenige. Ich hatte ja schon gesagt, beim Ehegattensplitting kommt es nur darauf an, dass man verheiratet ist. Ob man Kinder hat oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, es werden nicht, wie oft behauptet werden, Familien geschützt und Familien entlastet. Nein, überhaupt nicht. Es werden Ehepaare entlastet. Eine alleinerziehende Person, was laut Statistik zu so 85% eine Frau ist, zahlt in Deutschland, und jetzt haltet euch fest, eine alleinerziehende Person zahlt in Deutschland mehr Steuern als eine verheiratete Person, die vom Ehegattensplitting profitiert. Statistisch natürlich ein Mann. Beispiel dazu. Ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern, ja, bei dem die besser verdiente Person, meist der Mann, wie gesagt, ungefähr 45.000 Euro brutto verdient und die andere Beziehungsperson, meist die Frau, kein Einkommen hat, zahlt rund 7.700 Euro Einkommensteuer, inklusive Splittingvorteil, Kinderfreibeträgen und so weiter. 7.700 Euro zahlen die Steuern. Verheiratet, zwei Kinder, Mann verdient, Frau verdient nichts. Eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern, ohne Partner, nicht verheiratet, und demselben Einkommen zahlt 12.400 Euro Einkommensteuer. Das sind 4.700 Euro Differenz. Fast 40% zahlt eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern mehr an Steuern als ein Ehepaar in genau der gleichen Konstellation, Kinder, genau das gleiche Einkommen. 40% mehr Steuern. Das ist absoluter Wahnsinn, wie ich finde. Das macht mich so, so wütend, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und ich finde, da lohnt es sich, dass wir da näher reinschauen. Ja, immer die Splitting und ach ja, wir müssen die Ehepaare, aber who fucking cares? Sorry, Maria. Also, wenn ich das dann lese, dann ich mir so, wir setzen an der vollkommen falschen Stelle an. Wirklich. Ja, ist mir doch egal, was die Ehepaare machen. Können wir uns bitte mal um die Personen kümmern, die unsere ganze Gesellschaft zusammenhalten, und zwar die Frauen und vor allem auch alleinerziehende Personen mal ein bisschen, also wenn sie wenigstens nur das Gleiche zahlen würde, dann würde ich mich auch schon hart aufregen. Sie zahlt aber fucking 40% mehr. Das ist ein absolutes Unding. Es ist ein absolutes Unding. Es ist vollkommen inakzeptabel. Und ich muss jetzt das Thema wechseln. Also, kommen wir dazu, was Klingbeil jetzt da plant. Der Plan ist, unser Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, ist ja von der SPD, hat so Ende März in einer Rede bei der Bertelsmann Stiftung angekündigt, dass Ehegattensplitting in seiner heutigen Form für künftige Ehen, abzuschaffen. Er hat gesagt, das Steuersystem, ja, stammt aus dem letzten Jahrhundert und setzt Fehlanreize und vor allem, ja, halte es Frauen in der Teilzeitfalle. Was er stattdessen will, ist ein sogenanntes fiktives Realsplitting. Was ist das fiktive Realsplitting? Statt die Einkommen zu halbieren und dann wieder zu verdoppeln, wie ich ja vorhin dargelegt habe, würden beide Partner einen bestimmten Freibetrag steuerlich übertragen. Das Finanzministerium wird sich dabei an einer Summe orientieren, die geschiedene Ehepaare maximal als Unterhalt steuerlich abschreiben können. Das sind so um die 13.000 Euro. Heißt, der Splitting-Vorteil würde deutlich kleiner werden, besonders für Haushalte mit hohem und sehr ungleichen Einkommen. Ja, da würde der Splitting-Vorteil, wie gesagt, nicht ganz so krass greifen. Für Haushalte mit geringen oder mittleren Einkommen wäre der Unterschied tatsächlich ein bisschen kleiner. Kommt das wirklich? Meine Einschätzung, I don't know. Ja, wahrscheinlich kommt davon relativ wenig, zumindest erstmal kurzfristig. Ist ja nicht alles, was jemand sagt, wird ja dann irgendwie umgesetzt. Mal gut, mal schlecht. Und man muss auch sagen, eine Änderung des Ehegattensplittings ist nicht Bestandteil des Koalitionsvertrags zwischen SPD und CDU/CSU. Und natürlich hat unser lieber Bundeskanzler Friedrich Merz auch wieder was zum Besten gegeben, hat sich natürlich klar dagegen positioniert. Er sagt, ich bin von dieser Behauptung nicht überzeugt, dass das Ehegattensplitting die Beschäftigung von Frauen behindert. Toll, da hat sich jemand richtig eingearbeitet in die Thematik. Und die Ehe ist eine Erwerbs- und Unterhaltsgemeinschaft. Alter Vater. So, auch CDU-Ministerin Karin Prien hat sich auch gegen die Abschaffung ausgesprochen. Wobei, und das sagt Lars Klingbeil auch in dem Interview, er ist ja nicht für eine Abschaffung generell. Er möchte es halt einfach weiterentwickeln. Ja, es redet hier niemand von einer Abschaffung, sondern von einer Weiterentwicklung des bestehenden Systems. CSU hat sich natürlich auch sehr klar dagegen positioniert, natürlich. Und verfassungsrechtlich ist auch eine vollständige Abschaffung sowieso komplex. Aber wie gesagt, es geht auch gar nicht um die komplette Abschaffung. Das Institut für Wirtschaft in Köln hat noch ergänzt, ohne ausreichende Kinderbetreuung, wichtiger Punkt, können viele Familien das Arbeitsvolumen nicht erhöhen. Ja, denn das soll ja auch so ein bisschen ein Anreiz sein. Obwohl, Herr Klingbeil hat auch bei uns im Interview gesagt, es ginge ihm nicht jetzt darum, Frauen so per se in die Arbeit zu drücken. Und er wisse natürlich auch, dass es mit der Kinderbetreuung zu tun hat. Aber gleichzeitig sieht er dann natürlich auch ein sehr, sehr krasses ökonomisches Potenzial. Und ja, dafür, da sind wir sozusagen auch dafür, ja, dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen und so weiter. Und das IW Köln hat auch noch gesagt, eine Reform des Splittings sei ebenfalls eine Stellschraube. Sie ersetzt keine umfassende Familien- und Arbeitsmarktpolitik. Und das sehen wir ganz genauso. Wir freuen uns natürlich aber trotzdem, dass es mal sozusagen zumindest diskutiert und angedacht wird, was dabei rumkommt, sehen wir dann. Aber ist ja schon mal ein erster guter Schritt. So, was bleibt davon jetzt also? Eine politische Debatte, die erstmal läuft. Eine Reform, die vielleicht irgendwann für auch ja nur neue Ehen gilt. Ja, nicht für bestehende, falls ihr euch noch schnell scheiden lassen wollt und wieder neu verheiratet. Ich weiß gar nicht, geht das? Das wäre lustig. Und am Ende ist natürlich die Frage, wie betrifft euch das jetzt persönlich, ja? Und genau deshalb war es uns ja auch so wichtig, dieses Thema direkt in die Politik auch mitzutragen und ein Teil der Debatte zu sein. Und genau deswegen hört ihr jetzt, es sind so ungefähr 5 Minuten, das Kurzinterview, das Sinep mit Lars Klingbeil im Finanzministerium geführt hat.
Herr Klingbeil, vielen Dank für den Vorstoß. Wir sind tatsächlich gar nicht so kritisch der Abschaffung des Ehegattensplittings gegenüber. Wir sind dem Ehegattensplitting aus den gleichen Gründen, wie Sie es auch argumentiert haben, sehen wir sehr, sehr kritisch. Wir sehen eine ganz kleine Verfestigung von Ungleichheit auch zwischen den Geschlechtern. Das ist natürlich unser Thema bei Madame Moneypenny. Wir fragen uns natürlich auch, wir sehen ja auch die Frauen bei uns, die Realitäten, und wir fragen uns schon, was können wir denn für Anreize schaffen, um Familien zu entlasten? In unserem Sinne Familien, also dort, wo Kinder groß werden, ob mit verheirateten Eltern, ob mit Eltern, die gleich viel verdienen oder nicht, Alleinerziehende, Solo-Eltern. dass da teilweise, da gibt es ja auch steuerliche Unterstützung, da gibt es andere Maßnahmen, aber die sind natürlich tatsächlich gar nicht so hoch wie zum Beispiel ein Ehegattensplitting, was auch dann funktioniert, wenn gar keine Kinder da sind. Und es muss natürlich in dem Moment, wo man irgendwelche Privilegien, die wir haben, auch für zukünftige Ehen wegnimmt, natürlich gleichzeitig auch diskutiert werden, was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft, was wollen wir fördern? Und in unserem Fall die Gleichheit von Männern und Frauen, die gleichen Chancen, aber eben auch Kinder. Und was sind da Ihre Gedanken dazu? Was sind da Ihre Ideen?
Also erstmal vielen Dank für das, was Sie zum Ehegattensplitting sagen. Und das ist mir vielleicht nochmal wichtig, das auch zu betonen. Mir ging es ja nie irgendwie nur um eine Abschaffung, sondern es ging um eine Weiterentwicklung. Es geht um künftige Ehen. Aber auch genau und überhaupt nicht mit der Botschaft zu sagen, ey, die Frauen müssen jetzt mal mehr arbeiten, sondern es ging immer darum, Ungerechtigkeit abzubauen. Mhm. Genau, und ich weiß, was für Belastung bei Familien, gerade dann noch bei den Frauen, was für Belastung da ist und wie wahnsinnig turbulent diese Zeiten sind und dass viele auch am Limit sind, das weiß ich. So, und trotzdem muss man sagen, es gab diese Studien, die auch gesagt haben, da wird ein großes Potenzial verschenkt, da gibt es steuerliche Fehlanreize und das wollte ich thematisieren. Ja. Das ist jetzt, die Debatte war ja auch da. Aber natürlich für das, was Sie angesprochen haben, ist das Beste, will ich mal sagen, und da bemühe ich mich auch als Finanzminister trotz knapper Haushalte, dass wir jetzt auch sagen, wir wollen was in die Betreuungsinfrastruktur stecken. Mhm. Ja, sowohl bei dem Sondervermögen, die 500 Milliarden zusätzliche Investitionen, bei mir wichtig, dass Schulen und Kitas damit drin sind, obwohl es gar keine primäre Aufgabe des Bundes ist, aber das ist den Eltern im Zweifelsfall egal, ob es von Ländern oder vom Bund kommt. Und mit Karin Prien, mit der zuständigen Familienministerin, habe ich jetzt die Tage erst gerade drüber geredet, dass eine Förderung für die Länder, die 26 ausläuft, wo wir als Bund auch Geld geben zum Ausbau der Kita-Betreuung, dass das weitergeht. Also das ist schon sehr wichtig, dass da auch investiert werden kann. Und ich glaube, das ist fast mit die wichtigste Unterstützung für Eltern, dass es eine gute und auch eine verlässliche Kinderbetreuung in diesem Land gibt.
Sind wir total d'accord. Ja. Eine zweite Frage. Was sehen Sie denn als Politiker, als Finanzminister für Möglichkeiten, Anreize zu schaffen, die es Familien, die Familien darin unterstützen, die unbezahlte Arbeit, die in Familien anfällt, die unbezahlte Care-Arbeit besser zwischen den Geschlechtern aufzuteilen?
Ich finde die Debatte total spannend. Ich habe sie neulich auch bei einer anderen frauenpolitischen Veranstaltung geführt und ich habe dann einfach mal zurückgefragt, wir sind am Anfang der Diskussion und das Thema ist für mich wichtig. Und ich habe auch hier in mein Haus gefragt, sage ich, was sind eigentlich die idealen Möglichkeiten, die man hätte, um Care-Arbeit zu unterstützen? Also deswegen frage ich jetzt einfach mal zurück. Vielleicht gibt es bei denjenigen, die Ihnen auch Input geben oder bei Ihnen selbst auch Ideen, was man machen kann. Dann wäre ich total offen, da auch zuzuhören, diese Dinge mit aufzunehmen. Aber das, was ich gerade tun kann, ist erstmal vor allem darauf zu fokussieren, dass die Betreuungsinfrastruktur ausgebaut wird. Wir haben im Koalitionsvertrag noch eine Unterstützung für Alleinerziehende mit drin. Da arbeiten wir jetzt auch als Finanzministerium drum, weil ich glaube, das sind die, die am stärksten belastet sind gerade und wo auch Politik sagen muss, da kümmern wir uns drum. Aber andere Ideen nehme ich gerne auf. Also wenn Sie was loswerden wollen, dann feuerfrei.
Es ist tatsächlich auch für uns, das sozusagen außerhalb des politischen Raums zu betrachten, super, super schwierig. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz tief im Mindset unserer Gesellschaft verankert ist. Wenn wir überhaupt von Care-Arbeit sprechen und sagen, ja, Care-Arbeit müssen wir unterstützen, in unseren Köpfen unterstützen wir dann Frauen. Wir reden nie von Männern.
Ich tue das, also ich argumentiere ja auch so, aber das hat natürlich mit den Realitäten zu tun, nicht weil ich sage, das ist automatisch Sache der
Frau. Und wir reproduzieren diese Realitäten auch in der Sprache, ne?
Zum Beispiel beim Elterngeld sehr stark auf das Partnerschaftlichkeitsprinzip zu setzen. Mhm. Das ist dann auch etwas, wo ich auch merke, das kann zum Beispiel auch helfen, ne?
Das wäre eine tolle Maßnahme, ja. Mhm. Dankeschön.
Haben wir zumindest als SPD im Wahlprogramm drin gehabt, aber.
Ich weiß.
Gut. Ja, ich finde, Sinem hat das sehr großartig für uns auf den Punkt gebracht und uns alle sehr, sehr gebührend vertreten im Finanzministerium. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal betonen möchte, es geht ja nicht darum, Paaren etwas wegzunehmen. Ja, es geht darum, ein System für alle zu schaffen, das die heutige Realität abbildet und nicht die Realität von vor gefühlt 100 Jahren. Darauf aufbauend haben wir bei Madame Moneypenny mal 5 politische Forderungen definiert, denn die Kritik allein reicht ja nicht. Ja, wir brauchen konkrete Ideen, wir brauchen Vorschläge und dafür haben wir mal 5 entwickelt. Also Vorschlag Nummer 1, Forderung Nummer 1, Individualbesteuerung. Jeder Mensch versteuert sein eigenes Einkommen, Punkt. Ja, das bedeutet, für Frauen, die weniger verdienen, lohnt sich die Mehrarbeit plötzlich ab dem allerersten Euro. Keine versteckten Steuerstrafen mehr für Erwerbstätigkeit und so weiter. Zudem, das habe ich nochmal recherchiert, könnte eine Individualbesteuerung zu Steuermehreinnahmen von über 15 Milliarden Euro pro Jahr führen in Deutschland. Das Ehegattensplitting kostet uns also gerade an Opportunitätskosten 15 Millionen Euro pro Jahr. Die könnte man ja auch gut gebrauchen, so nach meinen Informationen aktuell. Forderung Nummer 2, weg mit Steuerklasse 3 und 5. Ja, Schluss mit dieser optischen Täuschung, ja, die das Frauengehalt auf dem Papier einfach viel, viel kleiner macht, als es eigentlich ist, bis hin zu, es lohnt sich alles gar nicht mehr. Steuerklasse 4 ist super, ja, mit Faktor für alle. Fair, transparent, realistisch, alles cool, daran kann man noch sehr, sehr gut optimieren. Forderung Nummer 3. Kinder fördern, nicht die Ehe. Die Steuermilliarden, die heute ins Splitting fließen, sollten in echte Familienpolitik investiert werden. Kitas, Ganztagsschulen, Kindergrundsicherung, deutlich höhere kinderfreie Beträge. Elterngeld übrigens auch, ja, was noch nie an die Inflation angepasst wurde. Und zwar unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht. Ja, das Splitting fördert heute einfach nur Ehen mit ungleichen Einkommen. Keine Familien, nicht die Kinder an sich. Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Und ich habe gerade eben vorhin dieses Beispiel mit der alleinerziehenden Person gebracht. Das kann einfach nicht sein. Forderung Nummer 4, Care-Arbeit sichtbar machen und anerkennen. Unbezahlte Arbeit, Kindererziehung, Pflege, Haushalt und so weiter ist gesellschaftlich wertvoll. Nochmal, nur weil Katrin zu Hause bleibt und nichts verdient und Markus den Rücken stärkt, kann er seine Kohle da machen, ja? Und sie kostet Frauen überproportional viel Zeit, Einkommen, Rentenansprüche, übrigens auch Energie. Und ein modernes Steuersystem muss diese Realität abbilden und nicht weiterhin unsichtbar lassen. Forderung Nummer 5. Partnerschaft auf Augenhöhe belohnen. Wir brauchen ein Steuersystem, das Paare belohnt, die sich Erwerbs- und Care-Arbeit fair aufteilen. Jetzt gerade ist das nicht so. Jetzt gerade belohnen wir, dass Markus nichts macht zu Hause und Katrin alles macht zu Hause, weil sonst könnte sie ja auch noch arbeiten. Dafür hat sie aber keine Zeit, weil sie 80 Stunden zu Hause den ganzen Tag on air ist und zu Hause irgendwie alles regelt, dass Markus ein bisschen im Büro abchillen kann. Ich weiß, es ist überspitzt dargestellt, aber manchmal eben auch tatsächlich auch nicht. Also, wir wollen Gleichberechtigung nicht nur fördern, wir wollen, dass das Steuersystem sie auch aktiv fördert. Und das sind jetzt auch keine utopischen Ideen, ja, das sind konkrete, diskutierbare Alternativen, die wir, glaube ich, jetzt auch brauchen. Und andere Länder machen es ja übrigens auch vor, ja. Aber und gleichzeitig gilt, bei aller Vorfreude auf irgendwelche politischen Reformen, maybe, maybe not, who knows, ja, und wir freuen uns über die Debatte, was dabei rauskommt, sehen wir dann, ist unser wichtigster Leitsatz ja trotzdem, wir warten das nicht ab, wir können uns darauf nicht verlassen. Nochmal, dass da in den nächsten Monaten irgendwas kommt, halte ich persönlich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn bis sich da irgendwas dran ändert, das dauert lange. Falls sich überhaupt etwas ändert, und das können wir nicht abwarten und aussitzen, die Frage, die du also jetzt stellen solltest, lautet, weißt du eigentlich, wie viel von deinem Gehalt wirklich bei dir ankommt und was dir durch ungünstige Verteilung verloren geht? Und nochmal, das meine ich mit dem Preis am Anfang. Ja, ihr guckt dann immer gerne aufs Paar und dann sagt ihr, oh ja, wir haben ein bisschen Steuern gespart und yippie, yay. Nicht wir haben die Steuern gespart, dein Mann hat die Steuern gespart. Du hast sie gezahlt, ja. Und ja, dann könnt ihr wieder 50-50 mit 3-Kontenmodellen und alles wieder zurückfädeln und so weiter. Alles gut, ja. Es gibt ja auch da Möglichkeiten, aber die machen die meisten von euch ja nicht. Plus, wie gesagt, auch diese weichen Faktoren in Anführungszeichen, ja, dass das Gehalt der Frau einfach eh nichts wert ist, weil es wird komplett wegrationalisiert von der Steuer. Das sind natürlich auch ganz andere Effekte als jetzt nur die Euro, die halt auf dem Zettelchen stehen. Und ich finde, die Verantwortung für deine Finanzen beginnen mit der Klarheit. Ja, und diese Klarheit beginnt damit, dass du deine eigenen Zahlen kennst. Erinnere dich an das 100-Euro-Beispiel, was ich gerade gebracht habe. 250.000 Euro Unterschied oder wie viel das waren, 260.000 Euro Unterschied. Haben oder nicht haben für 100 Euro im Monat, die ja niemanden interessieren, die schon nicht so ins Gewicht fallen. Also, was du jetzt konkret tun solltest. Erstens, versteh deine Steuerklasse. Wenn ihr dieses 3 und 5 Konstrukt habt, versteh, was das für dich bedeutet. Es geht nicht darum, ein Urteil zu fällen, es geht darum, einfach eine Information zu haben, um mal zu prüfen auch, ob ein Wechsel zu Steuerklasse 4, ja, mit Faktor für euch vielleicht sinnvoll ist. Nur weil alle 3-5 machen, heißt das nicht, dass ihr es auch machen müsst. Schaut euch Faktor 4 an. Ja, lasst das mal durchrechnen. Das lohnt sich in vielen Fällen sogar auch kurzfristig. Fürs gesamte Familieneinkommen. Nicht für Markus, I know. Aber fürs gesamte Familieneinkommen kann sich das durchaus lohnen. Zweitens, rechne den Splitting-Vorteil aus und seinen Preis. Wie viel spart ihr durch das Splitting? Und was kostet es dich aber langfristig in Rentenansprüchen, Vermögensaufbau und finanzieller Unabhängigkeit? Weil du zahlst diesen Preis, nicht Markus. Ja, und diese Rechnung machen die wenigsten Paare. Also macht sie bitte. Macht sie. Setzt euch hin und teilt das, rechnet das durch, teilt das auf. Dafür muss ich irgendwelche Online-Rechner oder was geben. Kann nicht so schwer sein, ja. Viele haben auch einen Steuerberater. Fragt ihn. Punkt 3. Verstehe deine Rentenlücke. Hol dir deinen Rentenbescheid. Berechne, was zum Alter persönlich haben wirst. Und was du vor allem auch nicht haben wirst. Und was du aber brauchst und nicht bekommen wirst. Das machen wir alles sehr, sehr fein säuberlich, zum Beispiel in unserem Mentoring-Programm. Da geht es darum, deine Zahlen anzuschauen, deine Rentenlücke zu berechnen, ja, und mal zu schauen, was diese 100 Euro, die ja irgendwie egal sind, ja, was die wirklich für dich bedeuten können und welchen Betrag du eigentlich sparen und investieren musst. Und zwar seit 10 Jahren eigentlich, ja. Schön, wenn du es ab morgen machen könntest, denn dieses Geld wird darüber entscheiden, ob du in Altersarmut landest oder nicht. Und ja, auch wenn ihr schön zusammenbleibt und alles ist tutti und so weiter, deine finanzielle Unabhängigkeit, die steht auf einem ganz anderen Blatt. Die ist nicht zu diskutieren. Und auch dein eigener Vermögensaufbau steht nirgendwo zur Debatte. Also versteh deine Rentenlücke und versteh deine Zahlen. Weil erst dann kannst du auch diese Gespräche führen. Das ist dann nämlich Punkt Nummer 5. Sprich mit deinem Partner über Geld. Ja, da geht's nicht darum, Angriffe oder was wir alles versäumt haben oder so, aber sprecht über eure gemeinsame Zukunft, sprecht über den Status quo. Ja, schaut an, wer verdient eigentlich was? Wer baut welche Rentenansprüche auf? Wer wäre im Fall einer Trennung wie abgesichert? Das sind unbequeme Fragen, I know. Und genau deswegen sind sie aber so notwendig und genau deswegen habe ich diese Gespräche auch noch nicht geführt. Das macht's aber nicht weniger wichtig und auch nicht weniger dringlich. Ihr müsst diese Gespräche führen und du musst deine Zahlen kennen. Und wenn du deine Zahlen hast, dann weißt du nämlich ganz genau, worauf du optimieren solltest. Zu sagen, hier mein Freund, mir fehlen hier 500 Euro. So, und dann geht's an die Ausgleichszahlung. Puff, auf einmal haben die Frauen das Geld zur Verfügung, was sie sich selber gar nicht zusammensparen können, weil sie viel zu wenig verdienen. Aber wenn dann die Ausgleichszahlung kommt vom Partner, die total überfällig ist, dann könnt ihr auf einmal Vermögen aufbauen. Ja, also baut euch da euer System. Wie gesagt, das lernt ihr alles bei uns im Mentoring. Genau dafür ist es halt da. Punkt Nummer 5, ja, ist dann sozusagen der nächste logische Schritt. Fang an, unabhängig vom Haushaltseinkommen zu investieren. Du brauchst dein eigenes Vermögen, du brauchst dein eigenes Depot, deine eigene Vorsorge, deine eigene Altersvorsorge. Du brauchst auch deinen eigenen Notgroschen, by the way. Ja, nicht, weil du deinem Partner nicht vertraust. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ja, sondern weil du eine eigenständige Person bist. Und weil finanzielle Eigenständigkeit kein Misstrauensbeweis ist, sie ist Selbstschutz. Und ich finde, es ist auch ein Liebesbeweis. Es ist ein Liebesbeweis zu sagen, hey, wir beide bleiben zusammen, weil wir es wollen, nicht weil wir es müssen, ja. Das sind zwei unabhängige Individuen, die sich füreinander entscheiden. Aus Liebe und nicht aus ökonomische Abhängigkeit oder emotionale Abhängigkeit oder welche Abhängigkeit auch immer. Steht immer auf einem anderen Blatt Papier. Und Punkt Nummer 6, informiere dich weiter, bleib da dran, werde laut, teile diese Folge, sprich mit deinen Freundinnen drüber. Je mehr Frauen diese Zusammenhänge verstehen, deswegen machen wir das ja auch, desto mehr Druck ja auch entsteht. Ja, wenn wir alle überhaupt gar nicht wissen, was mit uns passiert und wer wie wo über unser Geld bestimmt oder wo wir alles zustimmen, weil, I don't know, macht man halt so, meine Eltern so gemacht, machen alle so, dann können wir auch keinen Druck aufbauen. Dann haben wir gar keine, wir kennen das Problem ja gar nicht. Wenn wir das Problem nicht kennen, dann gibt es auch gar keinen Anlass, sich über irgendwas Gedanken zu machen oder irgendwas zu diskutieren oder irgendwas zu fordern. Damit meine ich nicht nur von der Politik, damit meine ich auch mein Gegenüber. Damit meine ich in eurer Partnerschaft, damit meine ich auch in eurem Beruf. Ja, wenn ihr eure Zahlen kennt und wisst, fuck, mir fehlen 500 Euro, dann setzt das Gehirn an und überlegt, wo bekomme ich denn diese 500 Euro her? Wenn ihr gar nicht wisst, dass euch 500 Euro fehlen pro Monat zum Investieren, dann seid ihr da gar nicht auf der Suche drauf. Und dann seid ihr 67 und denkt euch, wäre schön gewesen, 500 Euro zu haben. Weil jetzt fehlen mir ein paar hunderttausend Euro. Weil 100 Euro mehr oder weniger macht ja nicht so den Unterschied. Das ist, also, ihr müsst mal, glaube ich, die Tragweite eurer Mann macht das halt so Entscheidungen, ja, ein bisschen noch hinterfragen. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf, das meine ich gar nicht judging, ja. Es ist dieses, man macht das halt so, wir werden ja nicht anders informiert darüber. Und gerade wir Frauen nicht, ja. Sei leise, triff keine komischen Entscheidungen, ja. Mann wird schon für dich sorgen. Das ist in uns drin. I know, I get it, so. Aber wir sind keine 12 Jahre alt, sondern wir sind alle eigenständige Frauen, mittlerweile erwachsene Frauen, die jetzt erwachsene Entscheidungen treffen müssen. Und das gehört nun mal dazu. Finanzen in der Partnerschaft gehört nun mal mit dazu. Zwar als absolut essentieller Teil. Die wichtigste finanzielle Entscheidung, die ihr treffen könnt, ist, wen ihr heiratet. Es ist wirklich so, ja. Ich will da, das Fass mache ich jetzt nicht auf, aber setzt euch hin, kennt eure Zahlen, schaut eure Rentenlücke an, schaut euren Splitting-Gedöns an, wie es aktuell ist, und schaut nach Optimierungspotenzial, und zwar fürs Familieneinkommen, ja, aber auch speziell auch für euch. Ihr dürft für euch selber einstehen. Und ich weiß, das ist auch ein Mindset-Thema, das ist auch ein Selbstwert-Thema. Das kann ich jetzt in einer Podcast-Folge nicht lösen, aber wir lösen es auch sehr, sehr individuell mit euch im Mentoring-Programm. Also wenn ihr da Lücken habt, wenn ihr merkt, oh, ich weiß nicht, ich müsste eigentlich und so, aber ich krieg's nicht auf die Reihe, fair enough, ja, das ist auch ein Weg dahin. Kommt zu uns ins Mentoring, wir machen es gemeinsam, dann machen wir das alle. moneypenny.de/mentoring, könnt ihr euch dafür bewerben und seid jederzeit herzlich willkommen. Also Fazit, das Ehegattensplitting ist, wie gesagt, kein neutrales Steuerinstrument. Es ist ja eine politische Entscheidung aus den 50er Jahren, die bis heute Millionen von Frauen in finanzieller Abhängigkeit strukturell systematisch hält. Es fördert auch keine Familien, es fördert ungleiche Einkommen. Und solange es in dieser Form existiert, lohnt es sich für viele Frauen steuerlich kaum mehr zu arbeiten, obwohl es sich langfristig für sie immer lohnt und für das Gesamtfamilieneinkommen sogar auch. Das Wichtigste, wie ich finde, du bist nicht Opfer dieses Systems. Ja, du bist ein eigenständiges Individuum, du hast Handlungsmacht und du darfst und du musst sie dir nehmen. Sonst wird sie jemand anderes übernehmen, wie es höchstwahrscheinlich gerade schon passiert. Und nicht zu handeln ist, by the way, die aktivste Entscheidung, die du treffen kannst. Auch eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung. Ja, und es passiert ja gerade schon. Aber du hast diese Selbstbestimmung. Du hast die Selbstermächtigung. Du kannst das machen. Du kannst das tun. Ja, also nimm, es ist ja kein unlösbares Problem. Man muss das Problem erkennen und dann die Lösung suchen. Und die Lösung gibt es ja. Tada! Also nimm deine Finanzen in die Hand. Fang damit an, deine Zahlen zu kennen. Bau dir eigenes Vermögen auf und sicher dir so deine finanzielle Unabhängigkeit. Etwas anderes kann es gar nicht geben an dieser Stelle. Das ist Ownership, das ist Verantwortung für dich und übrigens auch für deine Familie. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Und genau, durch euer Zuhören, Bewerten, Teilen, Kommentieren tragt ihr aktiv dazu bei, dass auch andere Frauen dieser Podcast besser ausgespielt wird. Ja, Stichwort Algorithmus. Also teilt diese Folge gerne, kommentiert fleißig und so weiter. Außerdem, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt aus dem Moneypenny-Universum, dann meldet euch super gerne zu unserem kostenlosen Newsletter an, kriegt immer mittwochs und sonntags eine E-Mail von uns. Den Link findet ihr in den Shownotes und dann hören wir uns auch nächsten Dienstag wieder. Und darauf ein herzliches Own It!